Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Der Christoph.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns im Bereich Abenteuerforschen und wir wollen uns heute einem weiteren Klassiker widmen, und zwar den Drei Leben des Bill Togue. Und das gehört zum Unknown Armies Rollenspiel. Und Andreas, vielleicht bevor wir starten, für alle, die Unknown Armies nicht kennen, kurz, worum geht's in dem Spiel? Und dann können wir gleich rüber wechseln in die Inhaltsangabe des Abenteuers.
Ja, kurz, worum geht's? Du willst mich ärgern, oder? Das war das Hauptproblem damals, als das Rollenspiel rausgekommen ist, dass man so schwer kurz beschreiben kann, worum es geht. Das ist ein modernes, okkultes, / Horrorrollenspiel mit, selbst in der ersten Edition und auch in der zweiten, die jetzt ja schon eine ganze Weile draußen sind, ziemlich modernem Regelwerk, sehr tödlich und von Personen getrieben. Ich glaube, das war das Wichtige dabei. Also die Leute sind so stur und so getrieben, dass die mit bloßer Sturheit anfangen, die Realität zu verändern. Und das nennt sich dann Magie. Und das ist ein sehr surreales David Lynch mit ein bisschen James Ellroy drin abgedrehtes Rollenspiel gewesen, was man sehr schwer beschreiben kann und was deswegen in Deutschland auch so ein bisschen gescheitert ist. Leider, leider.
Und das Abenteuer, was wir besprechen, war im Grundregelwerk, wenn ich mich nicht irre, richtig?
Genau, das ist das Beispielabenteuer aus dem Grundregelwerk oder beziehungsweise das erste Beispielabenteuer im Grundregelwerk.
Alles klar. Gut, ja, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Genau, also es heißt, wie gesagt, die drei Leben des Bill Togue ist von John Tynes geschrieben, der so einer der besten, kreativsten Köpfe der Rollenspielszene ist, würde ich sagen, oder Rollenspielszene war, der ist ja mehr oder weniger raus. Stammt von 1998/99, ich glaube im Impressum stand 99, aber geschrieben 98 oder so und ist 15 Seiten lang. Bevor ich die Zusammenfassung gebe, gleich die Warnung. Wir besprechen ja hier die Details des Abenteuers. Also wir verraten jede Pointe und spoilern auf Teufel komm raus. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass man das eventuell nochmal spielen will als Spieler, bitte, bitte jetzt ausschalten. Haben alle gemacht? Gut, dann kann ich loslegen. Ist wie gesagt das Einsteiger-Szenario und ist dementsprechend auch konzipiert. Hintergrund ist, dass Bill Togue, eine ziemlich gescheiterte Persönlichkeit, nach irgendeinem Schicksalsschlag in sich in sein Auto setzt und wegfährt und an einer Kreuzung irgendwo mitten im Nichts in den Graben fährt. Und ein Bill Togue fährt in den Graben, aber drei Leute klettern wieder raus, klettern in dreimal das identische Auto und fahren in drei verschiedene Richtungen weg. Und erleben dann ein Jahr Dinge. Scheitern auf ihre Weise alle wieder und sind irgendwelche Loser und so. Nach einem Jahr passiert bei denen jeweils irgendwas in ihrem Leben, was sie dazu bringt, wieder ins Auto zu steigen und wieder abzuhauen. Und rein zufällig kommen sie wieder genau in dieser Kreuzung an, stoßen zusammen und es gibt einen Unfall, der eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil dreimal die gleiche Person mit sich selbst zusammengestoßen ist. Und ein Wächter der Realitäten, der Comte de Saint-Germain, möchte das reparieren und holt die Charaktere ran, die dann zu diesem Autounfall kommen und schickt die Charaktere in die drei Szenen, die sich direkt vor dem Ich fahre wieder weg ereignet haben. Und so besteht das Abenteuer aus drei Szenen, wo die Charaktere, ohne es genau zu wissen, das Ziel haben, dass Bill Togue nicht wegfährt. Die erste Szene ist eine Geiselnahme und ein Überfall in einem Supermarkt. Die zweite Szene, da kommen sie mit einem Bill Togue, der Magie kann, zusammen, der seine Tochter vor einem Entführer retten möchte und gerade dabei ist, diesen Entführer zu foltern. Die dritte Szene ist, da ist Bill Togue ein sogenannter Archetyp, ein Gottläufer, so einer, der versucht aufzusteigen und göttlich zu werden. Der ist Sektenführer und hat sich vor der Polizei in so einem Trailerpark mit seinen Anhängern verschanzt, die auf Drogen sind und alle total bekloppt. Jeweils die Charaktere mittendrin, jeweils sehr spannende Situationen mit der Endauflösung, dass, wenn sie ihr Ziel erreichen, sie dann an der Kreuzung sind und ein Bill Togue verschwunden ist.
Zuerst stellen wir uns wie immer die Frage, was uns gut gefallen hat. Und ich frage mal dich, Daniel, was hat dir gut gefallen?
Ich glaube, der Clou an dem Abenteuer ist, dass es drei Settings in einem sind. Wir haben einmal diese Welt der Kleinkriminellen ganz am Anfang mit dem Supermarktüberfall, der irgendwie komplett schief geht. Dann haben wir als zweites so ein kleines Ermittlungsabenteuer, wo auch die Okkultismus und Magie eben vorkommt. Eben dann tatsächlich das, was eben dann auch Unknown Armies mit ausmacht. Eben dieser Bereich der merkwürdigen Magie. Ich glaube, es ist ein Epidomant oder sowas. Also jemand, der irgendwie Haut verformen kann und solche Sachen. Das ist ganz spannend und auch sehr seltsam. Und dann haben wir als letztes eben die Gottläufer, eben diese Mindfuck-Sekten, Szenerie, die in sich auch eine gewisse Komik trägt, wozu wir bestimmt nachher nochmal kommen werden. Aber das sind eben diese drei Varianten, wie man auch Unknown Armies spielen kann. Und das wird dann eigentlich ganz gut dargestellt in dem Abenteuer.
Genau das gefällt mir auch wahnsinnig gut an dem Abenteuer. Das ist so sind drei sehr unterschiedliche Szenen, jeweils drei Bereiche. Es ist alles, was man in Anunnamis kennenlernen möchte, ist in diesem einen kurzen Abenteuer abgedeckt. Die Szenen sind alle sehr durchgedreht und sehr actionreich und machen einfach Spaß zu spielen. Es ist die Spieler sind im totalen Chaos, wissen nicht so richtig, was denn da losgeht, müssen sich jeweils wieder auf eine neue Szene einstellen und sind aber auch sofort gezwungen, irgendwas zu tun. Das funktioniert wahnsinnig gut.
Ich kann mich euch da sehr anschließen. Ich finde, es sind drei sehr griffige Szenen. Über den Einstieg müssen wir noch mal diskutieren, finde ich. Aber die drei Szenen sind in sich geschlossen von der Dynamik, von dem, was passieren kann, sehr gut. Es wird kein Ablauf beschrieben nach dem Motto, das passiert dann und das zum Schluss, sondern es sind Bausteine, aus denen der Spielleiter eben eine Bühne bauen kann und in denen und mit denen auch die Spieler agieren können. Das finde ich sehr gelungen. Was mich auch freut, ist, dass der Ausgang jeder Szene am Schluss in der Abschlussszene, in so einer fünften Abspannszene, noch eine gewisse Konsequenz entwickelt. Wie viel Biltok schafft ihr davon abzuhalten, loszufahren? Und was passiert, wenn es keiner ist, wenn es einer ist, zwei ist, drei ist? Das finde ich ziemlich gut.
Ja, vor allen Dingen, weil die Charaktere ja dann noch direkt miteinander, also ein Problem haben, nämlich es entsteht ja ein Doppelgänger von denen auch.
Das meine ich mit der Konsequenzen eben. Also es, für jedes Mal, wo sie es nicht schaffen, einen Biltok am Losfahren zu hindern, entsteht ein Doppelgänger von einem der Charaktere, der natürlich für ein Kampagnenspiel phänomenal ist. Kein Mensch mag es, ein verrücktes, unsteuerbares zweites Ich von sich in der Kampagnenwelt rumlaufen zu lassen.
Absolut. Ich bin ein großer David Lynch-Fan. Ich finde, Doppelgänger sind eine ziemlich unheimliche Angelegenheit. Das kennt man aus diversen Filmen oder auch aus der Serie Twin Peaks. Das ist ein wahnsinnig starkes Thema. Also das habe ich mir auch noch als gute Sache aufgeschrieben für die drei Leben des Biltok.
Vor allem, weil es so effektiv umgesetzt ist, ne? Die Charaktere sehen ihren Doppelgänger wegfahren oder an sich vorbeikommen und er grinst ganz offensichtlich böse. Das heißt, es ist total klar, wir haben jetzt hier mit unserer Unachtsamkeit einen bösen Zwilling von uns geschaffen, der jetzt irgendwie Mist macht. Großartig. Mag ich auch gern.
Es ist auch seltsam in Ermangelung eines weird, ne? Also es ist ja so schwierig, dass dieses Wort irgendwie zu übersetzen, ne? Irgendwie grotesk. Es ist irgendwie grotesk, bizarr, das Ganze, was da passiert. Aber es ist auch nicht völlig entkoppelt von der Realität. Also sozusagen, es ist nicht das Tentakelmonster, was da irgendwie entlang glibbert, sondern es ist eben ein Doppelgänger. Also der sieht aus wie ich, der ist aber irgendwie anders als ich und hat offensichtlich Böses im Sinn. Das ist merkwürdig. Das finde ich unbehaglicher als so manches Tentakelmonster, was irgendwie um die Ecke wabert.
Naja, das Potenzial eines Menschen, der so aussieht wie ich, die Fingerabdrücke hat wie ich, den DNA-Test wie ich ablegt, der mordend durch Südengland zieht, hat oder Südamerika zieht, hat viel mehr Bedrohung und Relevanz im Spiel eben als dieses Tentakelmonster. Also ich finde das sehr, sehr genial.
Und ist die Essenz von Anunnamis, wenn man es genau nennt. Ja. Ne? Es ist so eben genau diese Art von Grusel und Bizarrheiten machen das ganze System aus. Ja.
So. Vielleicht sollte man das auch erwähnen. Also bei Anunnamis ist es ja wirklich dann zentriert auf den Menschen. Also es gibt keine Geister in dem Sinne, keine Werwölfe, Vampire oder sowas. Das ist alles um dieses Konzept dieser Magieschulen aufgebaut und dadurch entwickeln sich dann Sagen, Verschwörungen etc.
Wobei das nicht ganz stimmt. Es gibt Dämonen und so eine Dinge. Bloß auch die sind halt Menschen gemacht und menschenzentriert. Es gibt also schon so eine Art Geister, die halt einfach sehr sture Menschen sind, die so stur sind, dass sie auch nach dem Tod noch rumrennen. Und die können dann andere Leute beherrschen und können dann in ihre Körper gehen und so. Also es gibt schon so eine Art Monster, aber auch die sind eigentlich menschlich und Menschen.
Aber nicht, es ist nicht so klassisch wie eben in einem Hammer-Film oder sowas, ne? Oder einer typischen Gespenstergeschichte. Also genau, darauf wollte ich hinaus, ja.
Andreas, du hast den schönen Begriff der Essenz von Anunnamis genannt. Das ist für mich ein weiterer Punkt, der mir in diesem Abenteuer gut gefallen hat. Du hast dir vorhin zu Recht absolut schwer getan, zusammenzufassen, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. Dieses ist ein sehr kurzes, sehr knackiges Einstiegsabenteuer. Und ich kenne kaum ein Einstiegsabenteuer in irgendeinem anderen Rollenspielsystem, das so gut, kompakt, spaßig, spannend, dynamisch die Essenz des Spiels an den Spieltisch bringt. Nicht erschöpfend, man hat danach mehr Fragezeichen als davor, aber das ist für mich die Essenz dieses Spiels.
Ja. Dem stimme ich 100% zu, ja.
Ja, es ist in seiner Form dann schon sehr geschickt konstruiert, muss ich auch sagen. Wobei ich der Einzige bin hier in der Runde, der das Abenteuer nicht geleitet hat und auch nicht gespielt hat. Ich kenne das tatsächlich nur theoretisch. Als wir damals Anno und Armies gespielt haben, haben wir ein Szenario aus dem Schnellschüsseband verwendet.
Die Essenz von Anno und Armies ist nicht nur die Hintergrundwelt, sondern auch das Regelsystem ist meiner Meinung nach, Andreas hat es auch schon gesagt, für seine Entwicklung und Entstehung wahnsinnig modern. Und dieses Spiel spielt sehr klug damit. Und auch dieses Abenteuer. Man muss wissen, Unknown Armies ist eines der wahrscheinlich tödlichsten Spielsysteme, die ich kenne. Gewalt und Konsequenzen spielen eine unglaublich dichte und packende Rolle. Ich habe es geleitet und aus dieser, wir sind jetzt noch an der Unfallstelle und zack, das Universum verdreht sich und wir sind in einem, hinter einem Kühlregal, glaube ich, fangen sie an, im Supermarkt, der gerade von Bill Tok überfallen wird, die wirklich mit Waffen, Gewalt, Rumgeschreie und Dominanz versuchen, das zu machen. Ganz toll, ganz bedrückend. Der zweite Punkt, da müssen wir nachher drüber reden, ist diese Entführungsbefreiung mit Magie. Wie funktioniert Magie? Welche Eingriffe hat Magie in die Realität? Ganz stark gemacht. Und die letzte Szene, der Avatar, der Gottläufer. Toll, hat mir einfach gut gefallen. Es sind drei sehr, sehr gut gelungene, sehr gut designte Szenen vom Inhalt.
Dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Fragen, die wir an das Abenteuer haben. Und ja, Christoph, wir bleiben einfach gleich bei dir. Was für Fragen stellen sich bei dir, nachdem du das Ding noch mal gelesen hast?
Meine allererste Frage ist, was erreiche ich mit der maximalen Krassheit? Ich habe es gerade gelobt. Ich gebe zu, das klingt schizophren, wenn ich es jetzt kritisiere. Ich kann es an einem ganz klaren Beispiel festmachen. In der zweiten Szene, wo Bill Tok als Magier auftaucht, foltert er jemanden, der sein Kind entführt hat, seine vierjährige Tochter. Und diese vierjährige Tochter findet man später tot. Ich habe das Gefühl, dass dieses Abenteuer in manchen Punkten ein bisschen über die Stränge hinausschlägt, für mein Empfinden. Deswegen meine Frage, muss das sein oder hätte es ein bisschen weniger nicht auch getan?
Also bei der zweiten Szene bin ich da voll bei dir. Ja, das geht um den Kinderschänder, der ein kleines Mädchen entführt hat und dann findet man die auch nur tot wieder. Das finde ich auch für ein Rollenspiel bedenklich. Aber vielleicht ist das auch dieser Effekt, wie das bei manchen Horrorfilmen ganz gut funktioniert. Wenn man ganz am Anfang in dem Horrorfilm eine Sache hat, die wirklich richtig krass ist, dann hat man den Zuschauer häufig am Kragen. Und der wartet dann die ganze Zeit im Film drauf, dass wieder so eine krasse Sache kommt. Und dann kann der Rest des Films relativ harmlos sein. Und trotzdem ist das wahnsinnig spannend, weil man halt diesen Maßstab gesetzt hat und alles, was danach kommt, irgendwie wird daran gemessen. Vielleicht ist das Ziel.
Ich habe es dreimal geleitet, das Abenteuer. Einmal als Kampagnenstart und zweimal als One-Shot. Als One-Shot hat es funktioniert, wobei ich das Gefühl hatte, es war zu viel. Und ich zwischenzeitlich auch beim Lesen, jetzt beim Wiederlesen, das Gefühl hatte, der vertraut seinen eigenen Szenen nicht genug. Dann haut er lieber noch was rein. Das fand ich schade. Und im Kampagnenspiel hat dieser extrem starke Einstieg dazu geführt, dass die Spieler auf eine falsche Fährte gelockt worden sind. Und in den folgenden Abenteuern zum einen immer noch was Krasseres erwartet haben und noch was Krasseres und zum Teil aber auch als Spieler so gespielt haben. Das weiß ich nicht, ob ich das dem Abenteuer vorwerfen darf. Es war meine Beobachtung beim Leiten. Vielleicht lag es auch an mir.
Ich habe es ja nicht gespielt und geleitet. Das heißt also, ich kann hier nur theoretisch gesehen argumentieren. Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist ein Horrorspiel, es ist ein Rollenspiel für Erwachsene. Ich sehe darin also nicht ganz so viele Probleme. Auf der anderen Seite, wenn man es liest und es gefällt einem nicht, kann man es auch rausstreichen. Also wenn einem die zweite Szene nicht gefällt, kann man sie entsprechend ändern. Man muss es ja nicht übernehmen. Insofern finde ich, ich glaube auch, dass, wie Andreas schon sagt, ist wahrscheinlich einmal, es ist ohnehin eine ziemlich krasse Szene, weil eben da auch diese doch sehr selbstzerstörerische Magieschule eingeführt wird. Zum Genre passt es. Ich habe diese zweite Szene immer so ein bisschen wie den Film 7 im Kopf, in so einem sehr dunklen Ton, während letzte Szene und die erste Szene ein bisschen heller sind, so vom Gefühl her.
Also tragisch enden muss die zweite Szene, ja, weil wir müssen ja Bill Tok in eine in eine Situation bringen, wo er ängstlich oder zumindest sein Leben verlassend, darum geht's ja, sein altes Leben verlassend ins Auto springt und wegfährt. Vielleicht sind wir aber auch einfach sensibler geworden, was solche Themen angeht. Vielleicht war das Ende der 90er einfach noch nicht ganz so. Also ich weiß, dass ich es damals als nicht so schlimm empfunden habe wie heute. Aber ich bin natürlich auch 20 Jahre älter. Ne?
Das kann sehr gut sein, dass es inzwischen in meiner Lebenswelt einfach mehr drin ist, Kinder zu haben. Ja, aber Subjektivität.
Okay, ich habe mal eine Frage, um etwas von dem düsteren Teil des Szenarios wegzukommen, hin zu dem etwas unterhaltsameren Teil des Ganzen. Und zwar bezieht sich die Frage auf die letzte Szene, auf den Twist ganz am Ende innerhalb der Sekte, wo es um Jesus geht, der von dem Planeten Tsanalumba zurückkehren wird irgendwann und die Welt rettet. Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich aufgeht. Andreas, erklär mal kurz, wie das grundsätzlich funktionieren soll und wie das dann am Spieltisch funktioniert bei euch beiden, würde mich dann interessieren.
Also die Pointe ist, der Bill Toke hatte eine Vision, die das halt dargestellt hat. Und in der Szene stürmt dann irgendwann die Polizei den Trailerpark. Dabei werden natürlich Leute verletzt. Und wenn dann sich alles auflöst und die Polizei alle verhaftet hat und so weiter, dann kommen Krankenwagen angefahren. Und Krankenwagen haben, ne, Ambulance haben ja vorne drauf in Spiegelschrift Ambulanz draufstehen, damit man das im Rückspiegel lesen kann. Und wenn man sich das dann aber von vorne in Spiegelschrift anguckt, sieht das halt aus wie Zalupma. Und das ist dann die Pointe, weil nämlich ein Pfleger namens Jesus aus dem Wagen aussteigt und dann die Charaktere oder beziehungsweise die Verletzten in den Krankenwagen bringt und wegfährt. Sagen wir mal, als darstellerisches Mittel halte ich das immer noch für wahnsinnig gut, weil A, es ist eine witzige Pointe, B, zeigt es aber auch, dass der nicht einfach nur bekloppt war, der Bill Toke, sondern dass der echt eine Vision hatte, was ja auch wieder sehr starke Aussagen über das Regelwerk und über die Unknown Armies Welt macht. Als Pointe, wo ich beim Lesen sehr drüber gelacht habe, hat es am Spieltisch gar nicht funktioniert. Das war den Spielern völlig egal. Beide Male. Da hat keiner auch nur einen Mundwinkel verzogen. Wie war denn das bei dir, Christoph?
Leider exakt dieselbe Erfahrung wie du gemacht. Ich fand es beim Lesen auch wahnsinnig witzig und es hat eine sehr schöne Metaebene hineingezogen. Diese Glaubwürdigkeit, dass Bill Toke nicht nur kaputt ist, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die Spieler waren aber auch zu erschöpft am Schluss, um diese Anspielung und Reminiszenz noch groß zu verstehen.
Ja, schade eigentlich. Ich fand das nämlich auch ziemlich gekonnt. Also ich fand es beim Lesen auch sehr unterhaltsam.
Ganz ehrlich, das soll ja auch beim Lesen ein bisschen unterhalten. Das soll ja dem Spielleiter auch zeigen, was ist möglich mit dem System. Und ganz ehrlich, wenn da jetzt ein Witz ist, den man beim Lesen toll fand und dann am Spiel, weil es das Ende des Abenteuers nach 4 Stunden Wahnsinn ist und keiner mehr aufnahmefähig ist, wenn das dann nicht funktioniert, finde ich persönlich nicht so dramatisch.
Ich habe mich damit unterhalten gefühlt und das reicht manchmal. Das ist nicht bei jedem Abenteuertext, den ich gelesen habe, auch der Fall gewesen.
Stimmt, ja.
Andreas, hast du denn noch eine Frage?
Ja, ich hab auch eine Frage. Und zwar, wir reden bei Unknown Armies von einem System, wo man irgendwie so, ich sag mal, 35 bis 60 oder 35 bis 70 Lebenspunkte hat und wo bei einem Prozentwurf mit der Schusswaffe der Schaden angezeigt wird. Das heißt, eine Schusswaffe kann irgendwie, je nachdem, was man da würfelt, direkt mal 70 Schaden machen und ein einziger Treffer kann einen umbringen. Das Kampfkapitel wird eingeleitet mit, ich hab's vergessen, 6 oder 10 Regeln, wie man Kampf vermeidet. Einfach, weil der so wahnsinnig gefährlich ist. Und das ist ja auch so ein bisschen Aussage des Systems. Trotzdem ist jede einzelne Szene wahnsinnig gewalttätig. Und meine Frage beim Lesen und auch beim Spielen war, ob das nicht die falsche Nachricht sendet. Weil eigentlich geht's ja darum, Gewalt zu vermeiden. Wir haben ja aber Gewaltszenen. Und zwar eigentlich 3 Stück hintereinander.
Ich habe tatsächlich allen meinen Spielrunden im Vorfeld sehr schnell demonstriert, dass der Charakter nichts aushält. Ich habe Unknown Armies erst als Spieler kennengelernt und habe in der Einführung von meinem Spielleiter auch den Würfelwurf gezeigt bekommen, dass mit einem einzigen Würfelwurf der Charakter sofort tot sein kann. Zumal es noch die Methodik gibt, Würfel zu tauschen. Also aus einer 19 kann eine 91 werden. Und das habe ich meinen Spielern auch gezeigt. Guckt mal, das ist Unknown Armies. Ein einziger Pistolenschuss reicht. Und als sie das verstanden hatten und auch ihre Charaktere so ein bisschen lieb gewonnen hatten, dass es klar war, es ist zwar ein One-Shot, aber nichts zum Wegwerfen, hat es eine coole Dynamik tatsächlich produziert. Gerade in dieser Supermarktgeschichte, wo sie aktiv unter Bedrohung stehen. Das sind Typen mit Schrotflinten. Wenn die feuern, war's das. In der zweiten Szene ist aus irgendeinem Grund die Gewalt zwar präsent, aber die Spieler haben sich nie so richtig bedroht gefühlt. Offensichtlich haben sie nie das Gefühl gehabt, dass dieser Magier eine offensive Bedrohung ist. Und im dritten, ich weiß nicht, wie das bei dir war, eigentlich ist das eine ultra brutale Szene, aber für mich war es ein Closed-Door-Szenario in diesem Wohnwagen mit lauter Bekloppten. Also auch da war Gewalt ein Thema, weil draußen stehen die SWAT-Teams vom FBI, überall auf diesem Wohnwagen-Trailerpark liegen die Toten, aber auch da war seltsamerweise Gewalt nie das vorherrschende Thema.
Also da hatte ich eine Szene, der Bill Togue ist da ja der Avatar des Narren und einer seiner Fähigkeiten ist, dass wenn ihm was Schlimmes passiert, ist das mit einer 50-50-Chance, dass wem anders passiert. Und einer der Charaktere wollte ihm wahrhaftig die Pistole an den Kopf setzen und abdrücken und hat das auch getan und hat seinen Kumpel angeschossen, weil Bill Togue die Probe geschafft hat. Das war für alle so ein oh Gott, was passiert denn hier? Moment.
Gut, das gefällt
das
mir.
Das war schon, ja, das war schon ziemlich gut. Aber also bei mir war es wahrhaftig so, ich habe das so nicht gemacht und bei mir war das eher ein Problem. Also die Gruppe, der das nicht so gut gefallen hat, die war sehr Fantasy-orientiert und da war einer, der dann auch unbedingt den Typen, der ganz toll an der Waffe ausgebildet ist, spielen wollte mit super Schießfähigkeiten und so. Und der hat dann sehr schnell angefangen, da rumzuballern und so. Also wenn ich das nochmal leiten würde, würde ich das definitiv genauso machen, wie du das vorgeschlagen hast. Weil bei mir war das eher ein Problem, dass die Leute die Gewalt als Fantasy-Gewalt eingeschätzt haben und ein bisschen überfordert waren mit dieser Tödlichkeit.
Ich würde gerne meine Frage anschließen. Ist das so ein typisches Szenario für Unknown Armies? Also ich kenne ja auch ein paar andere, aber ich finde das ganz spannend. Also bei Cthulhu gibt es ja durchaus typische Szenarien. Also man könnte da diesen klassischen Abenteuerverlauf nennen. Der Bekannte des Charakters verschwindet, man forscht nach, es gibt einen Kult, am Ende wird irgendwas beschworen, etc. Die Cthulhu-Matrix, wie Frank Heller es mal nannte. Ist das bei Unknown Armies genauso? Also ist Bill Togue so ein typischer Klassiker, den man auch heranziehen kann? Also ne, so funktioniert Unknown Armies?
Nee, ich glaube nicht, dass das so ein Archetyp ist. Das Einzige, was regelmäßig in sehr, sehr vielen Abenteuern vorkam bei Unknown Armies, die ich so gelesen habe, ist die Tatsache, dass der die Waffe hat, oder beziehungsweise, dass wenn eine Situation ist, wo Gewalt in der Luft liegt und es gibt eine Schusswaffe, dass diese Schusswaffe das zentrale Element der Szene wird. Weil die halt einfach eine wahnsinnige Macht darstellt und dass derjenige, der die Waffe in der Hand hat, da sehr viel ausrichten kann. Das ist, glaube ich, was immer wieder bei Unknown Armies rauskommt, weil es ist ja auch offiziell, wurde es ja beworben als ein Spiel um Macht und Konsequenzen. Und da ist eine Waffe natürlich das ultimative Symbol. Einer hat die Macht, aber die Konsequenz ist, dass er hinterher ein Mörder ist, wenn er die einsetzt. Das ja, sonst würde ich sagen, dazu ist das Abenteuer zu fokussiert und zu abgedreht, um das als Archetyp für ein Abenteuer zu nehmen. Oder Christoph, siehst du das anders?
Nee, sehe ich ähnlich, wobei wir uns in quasi religiösen Dimensionen bewegen, wenn wir nach der Essenz von Unknown Armies fragen. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Die anderen Sachen, die ich kenne aus den Schnellschüsseband im Deutschen, auch im Amerikanischen aus dem, ich fiel mir gerade die ganzen Namen nicht ein.
Weep
und beim Hyde Park, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen gedrosselter, ein bisschen langsamer, ein bisschen offener.
Ja, alle. Die legen auch alle unterschiedliche Foki. Also es ist also der Schnellschüsseband ist ja, da sind ja 5 abgedrehte Abenteuer drin, die mit Absicht so konzipiert sind, dass sie alle völlig unterschiedlich sind. Und die sind auch mit Absicht so konzipiert, dass jeder Spielleiter mindestens eins davon wie die Pest hasst, weil die einfach ganz, ganz gezielte Richtungen, ganz fokussiert in irgendwelche bestimmten Richtungen gehen.
Und es sind, glaube ich, alles One-Shots, wenn ich es noch im Kopf habe.
Ja, genau. Ja, ja. Mhm.
Genau.
Der heißt
eben One-Shot, genau.
Heißt der One-Shots.
Genau. Ja. Also ich glaube, das ist noch ein großer Punkt. Das wäre nachher meine Frage nach Kampagnenspiel und One-Shots. Deswegen, ich kann dir leider, Daniel, deine Frage nicht genau beantworten, was ein typisches Unknown Armies Abenteuer ist.
Ja, was ich jetzt eben so faszinierend finde, eben aufbauend auf Andreas' Frage, warum so viel mit Waffengewalt gelöst wird in einem Spiel, wo es eigentlich eher darum gehen sollte, auf andere Lösungsarten zu kommen. Also in den Szenen ist ja nicht nur eine Schusswaffe da, da sind ja zig Schusswaffen da.
Jetzt muss man allerdings, glaube ich, sagen, du hast es nie gespielt und geleitet, oder? Generell an, also
ich habe, nein, doch, habe ich, aber dieses
genau.
Szenario nicht.
Hast du es mit normalen Menschen oder mit Adepten geleitet?
Normale Leute.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Fragezeichen. Leitet man es mit normalen Menschen, ist das ein unglaublich hohes Gewaltlevel. Leitet man es mit Unknown Armies Charakteren, sprich mit Adepten oder Avataren, ist das eine glaubwürdig normale Umgebung. Weil ein Adept oder ein Avatar schon von sich aus eine Gefahr darstellt und eine Gruppe von 4 psychotischen Spielercharakteren, die sind eine Massenvernichtungswaffe. Und dass die Umwelt da eine Chance hat, einen Bedrohungsgrad aufrechtzuerhalten, dafür sind, glaube ich, Waffen elementar. Also da steht ein Pornomant und ein Hermaphrodit und ein, keine Ahnung, was auch immer in der Ecke. Die Charaktere sind, wenn sie Anna und Armis Charaktere sind, so krass aus dem normalen Universum rausgenommen, dass es diesen Waffengewaltspiegel, glaube ich, erklärt.
Wahrscheinlich ist das eine gute Antwort auf das Ganze.
Wahrscheinlich. Also jetzt, wo wir uns hier so drüber unterhalten, bin ich auch überlegen, ob nicht das Einleiten des Kampfkapitels mit hier sind 6 Regeln, wie ich Kampf vermeide, vielleicht ist das gar nicht die Aufforderung, keine Gewalt im Rollenspiel zu haben oder in diesem Rollenspiel zu haben. Vielleicht ist das einfach nur ein Hinweis darauf, wie gefährlich der ist. Hat noch jemand eine Frage?
Ich hätte tatsächlich noch eine. Auch da bin ich wieder ein bisschen schizophren, weil ich es vorhin eigentlich gelobt habe. Aber es ist wirklich eine Frage. Was muss ich als Spieler nach einer Einführungsrunde von den Prinzipien eines Spiels verstehen?
Bei An und Armies würde ich sagen, ist das hier ziemlich gut gelungen. Man muss verstehen, Gewalt bringt einen um, Gewalt hat Konsequenzen und es gibt hier Mächte, die ausschließlich von Bekloppten ausgeführt werden, auf die wir ganz wenig Einfluss haben und wo wir, da wir jetzt damit in Berührung gekommen sind, irgendwie verzweifelt versuchen müssen zu strampeln, dass wir da nicht untergehen. Mhm. Und mehr muss man bei An und Armies am Anfang, glaube ich, gar nicht verstehen, weil das ist ja ganz viel mit Geheimnis und mit durchgedreht und verrückt und so. Insofern würde ich sagen, das macht das Abenteuer recht gut. Wenn es ein anderes System wäre, würde ich das anders sehen. Aber hier passt es ganz gut hin, denke ich.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Das deckt sich mit meinem Empfinden. Ich wollte es nur euch fragen.
Letzte Frage, die ich habe. Verstehen die Spieler überhaupt, was da passiert?
Gegenfrage, müssen die es verstehen?
Bei Cthulhu-Szenarien ist es ja immer sehr unbefriedigend, wenn du am Ende so überhaupt nicht weißt, was passiert. Und hier sehe ich die Gefahr noch relativ hoch, dass man wirklich auch überhaupt keine Ahnung hat, was passiert. Die Szene läuft ja auch einfach weiter ab. Also selbst wenn die Spielercharaktere nichts tun, passiert ja trotzdem weiter was in der Szene. Das Abenteuer endet nicht.
Ich glaube, ich würde hier unterscheiden, ob es ein Kampagnenauftakt ist oder ob es ein One-Shot ist. Als One-Shot habe ich damals nicht gemacht, würde ich mit dem heutigen Wissen aber machen, würde ich den Comte de Saint-Germain hinterher ein paar Sätze sagen lassen, der das ein bisschen erklärt. Mhm. Einfach nur, damit sie grob wissen, hier, der Typ ist also selber so ein Realitätsveränder, der hier so ein bisschen als Realitätswächter ist oder so. Und der klopft ihn dann vielleicht auf die Schulter und sagt, super, ihr habt alles repariert, genauso wollte ich es haben, wenn sie alle 3 Szenen richtig gelöst haben. Oder er sagt so, schade, Mensch, da und da ist es schief gegangen, jetzt müssen wir doch noch hier mit der veränderten Realität zurande kommen. Leute, seht euch vor, ich habe euch jetzt mit Dingen in Kontakt gebracht, die euch wahrscheinlich nochmal einholen, irgendwie sowas. In einem Kampagne, glaube ich, ist das gar nicht so schlimm, wenn die im ersten Szenario nichts kapieren, weil ich habe ja mit bösen Zwillingen und eventuell noch rumlaufenden Bill Tokes und Avataren und so weiter genug Möglichkeiten, die Charaktere in diese Sache zu verstricken, wo man vielleicht gleich den Fokus auf den Comte de Saint-Germain setzen könnte für die Kampagne und sagen, hier, wir versuchen rauszufinden, wer der blöde Sheriff ist und warum der uns in diesen Mist reinzieht. Insofern ja und nein, wenn ich deine Nicht-Ja-Nein-Frage mal so beantworten darf. Sehr An- und Armies-like.
Sehr gut. Okay, wir kommen langsam zu Ende. 2 Rubriken bleiben noch in unserer Besprechung des Abenteuers. Zum einen, was wir aus dem Abenteuer gelernt haben und zum anderen, was wir verändern würden. Starten wir mal, was wir daraus gelernt haben. Und da starte ich gleich einfach mal kurz und sage, dass es sehr gut ist, auch kleine Twists einzubauen, wie beispielsweise das mit der Ambulanz und Jesus. Das hat mir sehr gefallen und solche Sachen, sei es auch nur für den Leser oder den Spielleiter, solche kleinen Sachen finde ich immer gut und sollte man in seine Abenteuer einbauen.
Also was ich draus denke zu lernen, ist eigentlich sehr diffus und ist kein sehr fokussierter Punkt. Ich finde, es ist das ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man ein System vorstellt. Nicht perfekt in jedem Detailpunkt, aber schon sehr, sehr gut. Es würde also als Beispiel dafür gut sein, wie man ein System, was man vorstellen möchte, erstmal analysiert auf die wichtigen Punkte, dann sich Punkte überlegt, was man darstellen will und dann Szenen baut, die das dann auch darstellen. Und diese Szenen sind halt alle sehr schön offen und groß gehalten, dass die Charaktere da auch wirklich Dinge tun können, sind gut beschrieben für den Spielleiter, dass der da selber frei agieren kann und frei auf die Handlung der Charaktere reagieren kann. Da ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wenn ich jetzt jemand zwingen würde, das im Einzelnen zu analysieren und zu sagen, ja, welcher Einzelpunkt ist es denn jetzt hier? Ist es der oder der oder der? Oder ist es der Absatz? Würde ich mich schwer tun. Aber so als globaler Zusammenhang, so stelle ich ein System vor. Dafür ist es ein ganz tolles Beispiel, denke ich.
Szenenaufbau ist für mich ein Stichwort. Ich kann ganz viel von dem, was du gesagt hast, zustimmen. Die sind sehr offen, zugleich aber sehr packend. Manchmal in Geschichtenform geschrieben, manchmal mit nur wenigen Sätzen und Beispielen ganz, ganz stark. Das ist eine ganz große Fähigkeit von Anna und Amis. Filmzitate oder einzubauen oder zu sagen, diese Persönlichkeit ist wie die und die Person im Film, in dem und dem Film oder diese Szene wirkt wie das und das Lied, bin ich ganz stark. Was mir gut gefällt, ist ein toller Dreischritt. Es gibt einen ganz kurzen Einstieg, der einen direkt mitten in den Mist wirft, ohne groß rumzuschwurbeln. Dann hat man drei Szenen, bei denen man nicht immer genau weiß, was man eigentlich machen muss, aber es ist trotzdem genug Dynamik drin, um die Spieler dazu zu bringen, was zu tun. Sowohl, dass der Spielleiter die Spieler dazu bringt, als dass auch die Spieler das Gefühl haben, ich muss jetzt was tun. Und diese Szenen, egal wie sie ausgehen, beenden nicht das Abenteuer. Es ist keine Perlenschnur, die abgeschnitten wird, wenn in der zweiten Szene der Supermarktüberfall in die Hose geht, sondern es geht dann halt in die Hose, zack, Neustart, neue Szene. Allerdings muss man auch sagen, es bleiben sämtliche Verletzungen und Probleme aus der ersten erhalten. Und ganz am Schluss gibt es dann Konsequenzen, die gar nicht mehr für dieses Abenteuer relevant sind, sondern darüber hinausreichen. Finde ich sehr klug gemacht.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, würden wir denn irgendwas verändern, wenn wir es nochmal machen würden?
Also ich würde nur die Tödlichkeit des Kampfes am Anfang darstellen, der Tipp von Christoph. Das definitiv beim nächsten Mal, sonst würde ich alles so lassen, wie es ist.
Wie gesagt, ich glaube, ich würde das tote Kind ersetzen. Oder ich würde Plan B in der Hinterhand haben, dass es sich um seine Frau oder um seinen Hund handelt und im Spiel gucken.
Ja, ich muss ja sagen, es ist das dritte Mal, dass wir das Ganze hier aufnehmen. Faszinierend, es gibt eben auch dreimal Bill Toke. Vielleicht sollten wir dreimal diesen Podcast online stellen. Das wäre vielleicht spannend, die drei Leben unseres Abenteuer-Erforschen-Podcasts. Und ich hatte in einem Podcast, den es ja jetzt leider nicht mehr gibt, hatte ich diesen Tipp, dass wir Bill Toke, Bill Todge oder Bill Toge auch immer anders nennen, weil in diesem Podcast haben wir den im Laufe des Podcasts immer anders genannt und das gibt's natürlich jetzt nicht mehr in diesem sauberen, cleanen Podcast, den wir hier aufgezeichnet haben. Aber das war das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe. Sonst sehe ich da eigentlich kaum Änderungsbedarf. Ich denke, das kann man einfach auch so noch leiten. Das einzige Problem wird sein, ob man dieses Abenteuer irgendwo noch findet, weil Anno und Amis gibt's auf Deutsch nicht mehr. Die englische Fassung hat das in der aktuellen Fassung, gibt es das Abenteuer nicht mehr. Vielleicht in den alten Regelwerken nochmal nachschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal aufzuspüren.
Die Second Edition gibt's noch komplett als PDF. Also das die kann man noch, also auf Englisch dann natürlich, aber man kann die Second Edition, das Grundregelwerk auf Englisch kaufen als PDF und da ist das Abenteuer dann drin.
Sehr gut.
Ich glaube, auf Sidepress gibt es auch noch das Grundregelwerk. Beim Verlag mal nachfragen. Ich glaube, es gibt's noch.
Okay.
Was mir jedes Mal auffällt, wenn ich Kram für Anno und Amis lese, ist, dass mich das Ganze ja doch immer sehr begeistert. Also da bin ich ja schnell dabei und interessiert an dem Ding, weil es hat eben sehr schöne Anknüpfungspunkte. Da ist auch viel Kram bei, der mir überhaupt nicht gefällt. Aber so insgesamt ist das schon eines der wenigen Spiele, die modernen Horror, moderne Magie, Okkultismus nochmal in eine Richtung geschoben hat, die nicht sehr häufig ist. Also das ist eben kein Cthulhu, das ist kein World of Darkness, das ist kein Dresden Files, das ist was sehr Eigenes. Also da steckt eine Menge Hirnschmalz drin in dem Spiel.
Absolut, ich weiß, super Schlusswort.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Abenteuer. Bis dahin und bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.